glaube, das ist ein riesen Potenzial, was da kommt, was nicht nur der Werbung selber hilft, sondern auch der Conversion Rate von einer Plattform wie Uber Eats. Also ich glaube, da wird GenAI wird nochmal das Thema kreativ deutlich verbessern und auch, glaube ich, endlich auch uns ermöglichen, die Potenziale von Targeting auszunutzen.
Stell dir vor, du gründest ein Unternehmen im Unternehmen und hast nach wenigen Jahren schon circa 1 Milliarde Euro Umsatz. Das hat Marc Greta geschafft. Er baut nämlich für Uber in New York das Retail-Media-Geschäft auf. Ich heiße Christoph Bursek und du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Retail-Media, das sind Anzeigen, die man im E-Commerce schalten kann. Wenn jemand auf Uber Eats zum Beispiel nach Pizza sucht, dann gibt es viele Restaurants, die gerne Geld dafür bezahlen, um in den Suchergebnissen besonders hervorgehoben zu werden. Aber es gibt viele weitere spannende Ansätze von Uber, die sinnvoll für den Point of Sale sind, um Kunden in ihre Läden zu führen. Darüber reden wir, über die nächsten Schritte und welche Hürden Marc überwinden muss, wenn er in einem riesigen Unternehmen eine ganz neue Business-Einheit erfolgreich aufbauen will. Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir diese Folge gefallen hat, und jetzt viel Spaß. Jetzt von mir herzlich willkommen Marc Greta. Er ist der Vice President und General Manager at Uber Advertising in New York. Hallo.
Hallo.
Ich habe dir gerade schon gesagt, bis vor wenigen Stunden dachte ich, das wird ein englischer Podcast, dass du Grether heißt, aber du heißt Greta.
Genau, ursprünglich aus Karlsruhe stammend.
Ja.
Man hört es bestimmt, bin ich vor 13 Jahren nach New York gezogen, ja.
Okay, toll. Seit wann bist du bei Uber?
Seit 3 Jahren jetzt, ja.
3 Jahre. Ist Uber Advertising nochmal komplett getrennt und sitzt irgendwo anders oder seid ihr in New York im Uber Office?
Wir sind im Uber Office integriert in Uber und vor 3 Jahren angefangen, ja. Uber Advertising aufzubauen und macht Spaß.
In New York, wie groß ist euer Office? Wie viele Menschen sind dort am Standort ungefähr?
Also wir sitzen im 3 World Trade Center, vom 43. bis 47. Stock und haben dort ein paar tausend Mitarbeiter. Wir gehen auch immer mehr wieder zurück ins Büro und genießen die Aussicht von da oben.
Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich gut dort, kann man ziemlich gut rausgucken. Das
habe ich
noch im Hinterkopf. Ihr seid ungefähr 2022 gestartet. Was war so die Hypothese, warum ihr gesagt habt, wir brauchen eine eigene Unit, eine eigene Company zum Thema Advertising?
Es waren mehrere Anlässe. Das eine war natürlich, jeder spricht auch in Deutschland über das Thema Retail Media. Ja, und das war natürlich auch für uns ein anderer Anreiz, ein Retail-Media-Geschäft aufzubauen, insbesondere.
Und tatsächlich ist Retail, also es gibt Search Media, ist irgendwie Search Advertising ist das größte Feld, dann kommt Social Media Advertising und dann kommt schon Retail Media. Also ja. Retail Media ist wahnsinnig groß,
wahnsinnig,
und wächst.
Wahnsinnig groß, wächst unglaublich schnell. Ne? Und da haben wir natürlich eine riesige Plattform mit Uber Eats und auch Groceries global. Wir sind inzwischen in über 30 Ländern mit Uber Eats unterwegs und haben heute über 500.000 Werbetreibenden bereits auf der Plattform, alleine auf der Retail Media Seite. Der zweite Punkt, warum wir gelauncht haben, war, dass wir glauben, wir haben was sehr, sehr Differenzierendes, nämlich mit der Tatsache, dass wir Werbung schalten können, wenn jemand in einem Uber sitzt. Ja? Mhm. Und das nennen wir Mobility Media, also Retail Media einerseits und Mobility Media andererseits. Mhm. Und das sind wir die Ersten im Markt und prägen eigentlich eine ganze neue Kategorie. Stell dir vor, du sitzt also in einem Uber, vielleicht hier in Hamburg, auf dem Weg zum Flughafen. Und wir wissen, dass du halt jetzt im Uber auf dem Weg zum Flughafen sitzt. Und in den USA ist es so, dass eine Uber-Fahrt im Schnitt circa 20 Minuten dauert. Du hast 2 Minuten lang dein Handy mit der Uber-App offen. Das heißt, wir können dir also 2 Minuten lang Werbung zeigen. Und natürlich viel, viel länger, wie mal kurz bei Social Media für eine Millisekunde zu gucken. Und das finden natürlich die Werbetreibenden ganz, ganz attraktiv. Und das haben wir halt eben dann gestartet vor rund 3 Jahren und
Lass mich nochmal eine Inventur machen. Also das eine habe ich verstanden, wenn ich bei Uber Eats bestelle, dann könnte es zum Beispiel sein, dass ich sage, ich suche Schokolade und dann sagt ihr gleich, diese Schokolade von diesem Hersteller, dieses Produkt könnte doch passen.
Genau.
Und dieser Hersteller bezahlt euch dann Geld dafür,
richtig,
im sichtbaren Bereich zu erscheinen.
Ganz genau.
Und nicht irgendwie an Position 10.
Genau.
Ich bin alter SEO. Genau. Ich weiß, wenn man unten ist sozusagen, klickt es nicht so gut, als wenn es oben ist.
Ganz
okay,
genau.
Also das ist eine Möglichkeit, Werbung zu buchen.
Um das vielleicht nochmal kurz zu ergänzen. Wir haben 2 typische Kundengruppen. Das eine ist Restaurants, ja. Also die großen McDonald's, die Domino's auf der Welt, aber natürlich auch der kleine Sushi-Laden um die Ecke. Wie du genau gesagt hast, die bezahlen Sponsor-Listings, Ja, gleiches Spiel wie bei einem Amazon oder bei anderen, um tatsächlich mehr Sichtbarkeit zu haben in der App und damit letztendlich mehr Bestellungen zu bekommen. Genau, und da haben wir den Vorteil, wir haben mal die Transaktionsdaten im System, First-Party-Data ist ein großes Thema, ne? Und damit können wir halt dann dem Werbetreibenden genau zeigen, welcher Return of Investment bekommt er für seine Advertising-Budget, wie viele extra Orders bekommt er damit, und damit hast du einen schönen Nachweis und damit kann relativ einfach und selbst erklären, wie dieses Geschäft sich eigentlich entwickelt.
Ich glaube, bei Amazon macht Retail Media schon einen relevanten zweistelligen Prozentsatz des Umsatzes aus. Ich habe die Zahlen leider im Kopf, kann auch falsch liegen, aber auf jeden Fall schon relevant. Ich hatte gestern Otto.de, hier den CEO Otto.de im Podcast, und der hatte mir auch erzählt, dass das super, super wächst und super Möglichkeiten gibt, über Retail Media Geld zu verdienen. Wie groß kann man sich bei Uber vorstellen, ist es jetzt und könnte es mal werden?
Wie groß ist es jetzt? Also wir haben angegeben, dass wir 1 Milliarde in Advertising-Umsatz in diesem Jahr erwirtschaften werden. Und ich würde nicht so entspannt hier sitzen in Hamburg, ja, wenn wir nicht die große Zuversicht hätten, dieses Ziel auch dann tatsächlich zu erreichen. Ja, also 1 Milliarde kannst du mal davon ausgehen, und es wird mit Sicherheit noch viel, viel mehr werden in der nahen Zukunft.
Wenn so ein Verlag, ein deutscher Verlag jetzt zuhört und das hört, dass du sagst, oh, es ist jetzt irgendwie 1, 2, 3 Jahre und jetzt, aber wir wollen schon mal die Milliarde jetzt langsam mal. Warum ist es so wertvoll, Retail Media anzubieten, und warum ist es für Verlage so schwierig, auf ihren Nachrichtenseiten Werbung einzubauen? Also warum verdienen die damit nicht so viel Geld so schnell?
Ich glaube, es sind zwei Elemente. Das eine ist natürlich, wir haben Transaktionsdaten, ne? Und können tatsächlich auch diese Transaktion der Werbung zuordnen. Zum anderen ist es so, dass der Nutzer, ja, der halt Uber Eats aufmacht, tatsächlich auch kaufen möchte. Ja, der möchte halt seine Pizza bestellen, sein Sushi bestellen oder seine Schokolade bestellen. Was ganz interessant ist bei Uber Eats, dass wir festgestellt haben, wenn du eine Uber Eats App öffnest, die meisten Nutzer wissen noch nicht, was sie eigentlich bestellen werden.
Ja. Auch nicht, welche Cuisine sie haben wollen?
Nee, also 70-80% machen es auf. Sie wissen, sie haben Hunger. Sie wollen nicht zu Hause kochen. Sie wollen jetzt mal was bestellen von einem Restaurant. Sie wissen aber noch nicht, was. Ja, und damit ist es perfekt für Advertising. Ja, der Mensch hat Kaufabsicht, weiß noch nicht, was er kaufen möchte. Und dann kommen die Werbung ins Spiel, und demzufolge ist die so wertvoll für die Werbetreibenden. Ne? Und demzufolge halt kannst du das Geschäft relativ schön aufbauen aufgrund eben dieser Kombination aus wertvollen Daten und die Kaufabsicht im Moment.
Was hast du gemacht, bevor du bei Uber Advertising angefangen hast?
Zuvor war ich bei Amazon gewesen. Also kenne ein bisschen das ganze Thema Sponsored Listings.
Deswegen hast du eben gelächelt bei Amazon und mir extra nicht geholfen bei der Zahl.
Und davor war ich CEO von Seismic, Advertising Technology Company. Mhm. Und davor bei Groupam & Saxes. Ich hatte mal Saxes gegründet. Und ursprünglich war ich mal in Karlsruhe bei Web.de, TGP gemacht. Kennt vielleicht noch der eine oder andere.
Was hast du bei Web.de gemacht?
TGP heißt es, Target Group Planning. Also das Targeting-Geschäft damals.
Wow, okay, spannend. Als du angefangen hast bei Uber, was waren so die ersten Aufgaben? Was war das Erste, was du gemacht hast, um zu sagen, hier, also du warst auch beim Starting-Team mit dabei?
Ich war Nummer 1, ja, war Melvin, also der aufgebaut hat. Und es ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Ne? Das ist das erste Mal, dass ich das mache. Du brauchst erstmal eine klare Vision, eine klare Strategie, was möchtest du eigentlich machen? Und arbeitest dann halt eben zurück von dieser Endvision. Wie sieht also Uber Advertising aus? Das war so der erste große Schritt. Ich habe damals beim Investors Day Anfang 2022 war das, auf der Bühne gestanden in New York damals und auch dann präsentiert. Ja, und dann geht es im Prinzip darum, halt diese Strategie dann in Taten umzusetzen, und das haben wir halt eben seitdem gemacht.
Bist du auch unternehmerisch beteiligt?
Jeder im Silicon Valley hat Aktien an der Company, bei der entsprechend arbeitet. Also sprich, wir haben ein klassisches, nennt sich RSU-Paket. Das heißt, ja, wir haben alle mit, kind of.
Ah, super cool. Wie groß ist euer Team jetzt und ungefähr in welche Bereiche sind die Mitarbeiter aufgeteilt?
Also wir haben entsprechend, ich glaube, 650 Mitarbeiter im Businessbereich von Uber Advertising. Ein Großteil natürlich ist Sales. Da ist eine große Menge der Menschen. Wir haben eine eigene Salesforce in den 10 größten Ländern von Uber. Auch wenn es andere Länder gibt, wo man auch noch Uber-Advertising anbieten. In Deutschland eben noch nicht. Also wir sind jetzt gerade zum langsam überlegen, wann sollten wir in Deutschland eine eigene Vertriebsmannschaft aufbauen. Das gibt es bisher noch nicht. In Europa gibt es das Ganze in England, es gibt es in Frankreich und in Spanien. Und Deutschland, das sollte der nächste dann wohl werden. Also sprich viel Sales und dann haben wir noch ein bisschen natürlich Operations, also jemand muss natürlich auch die Kampagnen dann durchführen, exekutieren und dann ist natürlich das ganze Thema Method Measurement, Reporting, Audience Insights ganz groß. Wie gesagt, wir haben viele First-Party-Data und damit haben wir da auch ein Thema in dem Bereich.
Wir haben über zwei Werbeformen gesprochen, einmal wenn ich zum Beispiel bei Uber Eats bestellen möchte, dann glaube ich, könnte man auch Werbung während der Fahrt machen, dass man dann diese 2 Minuten, die du genannt hast, die Leute meistens während der Fahrt in die App gucken. Genau. Und dann gibt's, glaube ich, noch das dritte Display, das könnte man außen auf dem Uber oben drauf machen. Car-Top-Display, ist das auch ein relevantes Thema?
Nicht mehr. Mhm. Ja, also nochmal ganz kurz, um auf das Auto zu kommen. Mhm. Im Auto gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Und das eine ist die Mobility-App, also das Handy. Ja. Wie du sagtest, die 20 Minuten, 2 Minuten im Schnitt, in dem du tatsächlich dann auf der App bist. Und hier macht man das auch ein bisschen anders wie die meisten Konkurrenten oder anderen Werbeanbieter. Und zwar, dass der Werbetreibende Exklusivität hat. Mhm. Das heißt, als Nutzer im Auto siehst du nur einen einzigen Werbetreibenden über die Gesamtheit der Fahrt. Das heißt, der Werbetreibende kann eine wunderbare Geschichte eigentlich erzählen, kann mehrere Formate dann ausspielen, Display, Video und hat natürlich einfach halt ungeteilte Aufmerksamkeit. Ja, und das finden natürlich die Werbetreibenden super, mit eben der Kombination, dass ich weiß, wo derjenige hinfährt, wo er in der Vergangenheit war, was er bei Uber isst und bestellt. Ja, also extrem viele Daten und das wird nicht genutzt fürs Targeting. So, das ist natürlich die eine Geschichte. Was wir jetzt in den USA gerade dabei sind auszurollen, ist ein Screen im Auto selbst. Ja, das nennt sich bei uns das Journey TV. Und hier ist tatsächlich die Idee zu sagen, du bist jetzt 20 Minuten im Auto im Schnitt. Wir wissen, wer sitzt im Auto und können damit nicht nur Werbung 1:1 ausspielen, sondern eben auch tatsächlich Content. Und für uns wird dieses Display im Auto so das der nächste Fernsehscreen. Ja, in den USA im Schnitt verbringt der Amerikaner 8 Stunden pro Woche im Auto. Relativ viel. Von 8 Stunden heute fährt er noch meistens selbst. Es sei denn, er sitzt im Uber. In Zukunft sitzt er im Uber oder in einem selbsttreibenden Car von Uber vielleicht vermittelt. Und damit hat er in der Zukunft 8 Stunden Zeit, Werbung oder Content zu konsumieren. Und das Auto wird in Zukunft dann halt eben das neue Wohnzimmer.
Ja.
Ja, und der Screen wird das neue Fernsehscreen. Also da machen wir deutlich mehr, da investieren wir auch kräftig. Du hattest angesprochen von Screens auf dem Auto oben drauf. Das haben wir getestet und sind zum Schluss gekommen, dass der Bildschirm im Auto selber deutlich attraktiver ist für die Werbetreibenden und auch ein besseres Erlebnis bietet für den Fahrenden.
Jetzt haben wir verstanden, warum ihr das anbietet, wie das funktioniert, wie ihr das aufbaut. Wenn ich jetzt aus der Kundenperspektive komme, ich bin ein italienisches Restaurant, bin noch sehr klein, habe irgendwie mit meinem Thermomix mache ich dann den Pizzateig. Was ist denn mein erster Schritt, um irgendwie bei euch gelistet zu werden? Also wahrscheinlich sind das jetzt auch nicht die typischen Unternehmen, denen es leicht fällt, digitales Marketing zu planen und anzugehen. Genau.
Also der erste Schritt ist erstmal, du musst natürlich Teil vom Uber Eats Netzwerk werden. Sprich, du verbindest dich mit einem unserer Mitarbeiter, um tatsächlich angeschlossen zu werden. In der Regel kriegst du dann auch ein Tablet zugestellt und dann kannst du quasi deine Präsenz auf Uber Eats steuern damit, ja. Dein Menü einstellen, deine Öffnungszeiten, deine Preise, die ganzen Bestellungen abwickeln über die Plattform. Und wenn du das dann gemacht hast im ersten Schritt, gibt es dann den zweiten Schritt, eben deine Bekanntheit quasi zu erhöhen und dann kommt dann eben Uber Advertising ins Spiel. Ja? Das kannst du über das gleiche Tablet machen, da gibt es halt einen Reiter, der nennt sich Marketing, da gehst du rein und dann kannst du halt mal relativ einfach eigentlich dann die Werbung dann aktivieren. Und dann geht's los.
Es muss also so frictionless wie möglich
richtig,
sein.
Richtig, genau, oder? Genau. Es muss möglichst einfach sein, weil letztendlich möchte der Restaurantbetreiber natürlich sich um sein Restaurant kümmern, um die Küche kümmern, um seine Gäste kümmern. Die Werbung muss nebenbei laufen, damit halt einfach eher mehr Bestellungen hat. Da will er eigentlich keine Zeit verbringen und sollte auch keine Zeit verbringen damit.
Wo gibt so ein Restaurantbesitzer bisher Geld aus für Werbung?
Wenn er Geld ausgibt, dann natürlich klar in den ganz klassischen Search-Bereichen, in Social Media. Ne? Der Vorteil bei uns ist, dass er die direkte Rückkopplung zu den Bestellungen hat. Hm. Ja, also er weiß genau, wenn ich halt hier 1 Euro einsetze, ja, dann kriegt er in der Regel, der Schnitt ist 7 bis 8 Euro zurück in Bestellwert. Also wir haben einen relativ hohen Return of Investment.
Mega.
Ja.
Kennst du Marken, die besonders stark schon euch nutzen oder eure Produkte in Anspruch nehmen?
Also wir haben im Prinzip eigentlich so vier Kategorien von Kunden. Mhm. Das eine ist eben dieser Italiener um die Ecke. Mhm. Ja, von denen haben wir über 500.000 weltweit die Werbung schalten, jede Woche, jeden Tag. Wir haben natürlich die ganzen großen Restaurantketten, die sind auch alle aktiv, ja. Was wir jetzt neuerdings, du hattest vorhin erwähnt, die Schokolade oder vielleicht die Windeln oder so. Das heißt, wir haben verstärkt auch die ganzen großen CPG-Advertiser an unserer Plattform, also die Proctors, die Unilevers, die Pepsis und die Cokes, die machen mit. Und dann haben wir auf der Mobility-Seite, das finde ich auch ganz spannend, wir haben viel Entertainment, also die Amazon Primes, die in den USA, die Paramounts und wie sie alle heißen, die Hulus, die machen viel. Wir haben viel Travel, wir haben viel Retail. Also auch die wirklich die teuren, die Chanels der Welt, ja, weil ich weiß, wenn du im Uber auf dem Weg zur Fifth Avenue in New York bist, ja, also wann erreichst du mal so jemanden? Deswegen auch attraktiv, ja, wirklich Luxury Retail. Und Travel hatte ich genannt, Finance haben wir viel, weil wir haben halt eine relativ junge Zielgruppe, eine relativ vermögende Zielgruppe, gut ausgebildete Zielgruppe, und die zu erreichen ist natürlich heute nicht mehr so einfach. Und deswegen ist es auch auf der Sicht her nochmal relativ attraktiv, die Zielgruppe halt über Uber-Advertising zu erreichen. Wir haben, glaube ich, 150 Millionen monatliche Nutzer und im Schnitt so 5 Transaktionen pro Individuum pro Monat.
Wie groß ist das Thema schon in Deutschland?
Wie gesagt, Uber ist in Deutschland noch sehr klein.
Ja.
Ja, kommt gerade.
Ja.
Uber selber ist ja in Deutschland auch sehr klein. Ja, also ein Wachstumsmarkt für uns.
Ja. Ja.
Und im Zuge des Aufbaus von Deutschland als Uber-Markt, wie vorhin schon erwähnt, wollen wir auch langsam dann schauen, wann bauen wir eine eigene Salesforce hier auch für Uber Advertising.
Wahnsinn. Also gerade wenn du wie sagst, dass da so Household Brands in den USA da irgendwie schon mitmachen, dann könnte man ja fast der Meinung sein, dass es ja ein total schönes Geschäft dann einfach weltweit auszurollen, weil man hat ja schon irgendwie so ein paar Märkte. Das ist ja.
Und da gibt es halt das Schöne. Es gibt halt nicht so viele Plattformen, die wirklich weltweit halt die Präsenz haben und die auch weltweit von den Nutzern einfach im täglichen geliebt werden. Also ist auch für mich einfach, wenn ich zum Werbetreibenden gehe, die nutzen ja alle Uber und die finden alle klasse, dass sie mit einem Mausklick ein Auto vor der Tür haben. Ja. Mhm. Das heißt, sie gehen alle sehr, sehr positiv eigentlich schon in das Thema Uber rein und sind damit erstmal quasi halt, ja, einfach gut gestimmt, wenn es geht, hey, klar, machen wir Uber, macht total Sinn, ich verstehe es, leicht zu erklären, ja, Pizza bestellen, logisch, macht es Sinn, auf dem Weg zum Flughafen, klar, als Hotel mache ich da Werbung. Also relativ leicht zu erklären.
Also
der Pitch ist leicht.
Ja, ist auch relativ leicht, sich das vorzustellen.
Ja.
Meinst du, ihr werdet auch irgendwann mal Geld verdienen, indem ihr sagt, oder für 9 Euro im Monat siehst du keine Werbung oder sowas, dass solche Modelle, also Premium-Accounts in Uber gedacht sind, um keine Werbung zu sehen?
Haben wir jetzt noch nicht drüber nachgedacht. Ne? Was aber gibt, ist Uber One, das ist eine Membership. Ja? Und dann hast du halt Vergünstigungen angefangen von Uber Cash, die du verdienen kannst, wenn du viel fährst. Oder auch dann geringere Kosten kriegst bei der Lieferung und so weiter. Also Membership, ja, das ist ein ganz großes Thema, wo wir auch tatsächlich das ausspielen, dass wir halt eben mehr haben wie nur Mobility oder nur Delivery, eben halt beides und wie 1+1=3 gibt, also das haben wir. Aber jetzt über so ein Subscription-Modell haben wir jetzt noch nicht nachgedacht, nee.
Du bist als Deutscher in den USA, setzt das unternehmerisch in einem riesengroßen Aktienunternehmen auf, hast ein Lächeln im Gesicht, hast du das Gefühl, das ist ein Riesenthema und ihr habt da erst vor gut zwei Jahren mit angefangen und du sagst, du hast jetzt schon so viel Umsatz, so viel Kunden. Wäre sowas hier bei uns in Deutschland so vorstellbar?
Bisschen schwierig, glaube ich, ehrlich gesagt, ja, weil ich glaube, als Deutsch, in Deutschland darfst du halt einfach tatsächlich nicht mehr deutsch denken im Sinne von die deutsch-deutschen Grenzen, ja, sondern du musst halt einfach tatsächlich global denken. Und es gibt sicherlich immer wieder Modelle, die international ausgerollt werden, aber leider wenig. Das ist natürlich in den USA mit dem US-Binnenmarkt erstmal viel leichter, erstmal schon die Grundskalierung zu kriegen und es dann international auszurollen, das ist leichter. Aber es gibt sicher in Deutschland auch viele Firmen, die, ich würde mal sagen, das Potenzial haben, die Daten haben, die auch vielleicht mit AI leichter skalieren können. Ja, also von daher, Schwarzmalerei ist das natürlich nicht angebracht, aber das Glas ist halt immer halb, dreiviertel voll in den USA. Mhm. Die Chance wird immer erstmal erkannt und versucht zu nutzen. Und die Probleme, die werden halt vielleicht mal ein bisschen nach hinten geschoben. Die kann man immer noch, wenn notwendig, mal lösen, aber erstmal die Chance ergreifen.
Wenn ihr jetzt die bestehenden angedachten Produkte international noch mehr ausgerollt habt, Salesforce draufgesetzt habt, dass im Markt angekommen ist, was können Formate oder Ideen sein, die ihr noch einsetzt, um das Ganze noch weiter auszubauen, die jetzt noch nicht möglich sind? Oder?
Ja, also ein Thema ist sicherlich Video, ne? Video und dann CTV, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Und dann aufbauen dann auch natürlich Shoppable-Videos, ja, dass du im Video direkt das bestellen kannst. Also ich glaube, da geht noch viel. Was auch ganz spannend wird auf der UI-Seite, ist das Thema Gen AI. Ja, aber stell dir vor, du hattest vorhin das Pizza-Restaurant genannt. Heute öffnest du den Uber Eats App. Wir beide sehen die gleichen Restaurants, nur in einer unterschiedlichen Reihenfolge, basierend auf dem, was du halt in der Vergangenheit bestellt hast, versus was ich bestellte. Aber wir sehen beide die gleiche Pizza. Mhm. Stell dir vor, in der Zukunft siehst du vielleicht die Rucola-Pizza und ich sehe die Pepperoni-Pizza, die Salami-Pizza. Ja? Und du siehst sie vielleicht mit einem Bier und ich sehe sie mit einem Cola. Ja? Weil einfach über Gen AI es einfach preislich erstmal akzeptabel oder möglich ist, in Masse Werbung zu personalisieren und das kreativ zu personalisieren. Ja? Ich glaube, das ist ein riesen Potenzial, was da kommt, was nicht nur der Werbung selber hilft, sondern auch der Conversion Rate von einer Plattform wie Uber Eats und einfach dann halt es noch besser auf dich zugeschnitten ist. Ja? Also ich glaube, da wird Gen AI wird nochmal das Thema kreativ deutlich verbessern und auch, glaube ich, endlich auch uns ermöglichen, die Potenziale von Targeting auszunutzen. Weil du hast häufig viel Daten über den Nutzer, aber am Schluss der Engpass ist dann, wir zeigen ihnen doch immer noch das gleiche Werbeformat. Und in Zukunft wird dann pro Mikrozielgruppe auch ein Mikro-Creative entstehen.
Für den Job, den du machst, gibt es wahrscheinlich irgendwie, also natürlich irgendwie Wirtschaftsdaten, die ihr euch anguckt oder wo du sagst, ist schon besser, wenn keine Rezession kommt oder ist besser, wenn Werbung nicht verboten wird. I don't know. Also was sind so regelmäßige Headlines, die du dir versuchst anzugucken, wo du sagst, darauf achte ich, weil mir das so ein bisschen zeigt, ob das, was wir machen, Rückenwind hat.
Ein großes Thema ist natürlich das ganze Thema Datenschutz, Data Privacy, die Cookies, die dann irgendwann mal wechseln. Ne? Apple ATT ist ein großes Thema, was uns allerdings hilft, ja, weil damit wird natürlich das ganze Thema First Party Data umso wichtiger, Transaktionsdaten werden umso wichtiger und die haben wir halt eben. Ja, das heißt, relativ gesehen sind die Plattformen, die genau diese Retail-Media-Daten haben oder Mobilitätsdaten haben, die sind die Gewinner von dem ganzen Trend. Also von daher bin ich diesbezüglich relativ gar nicht positiv eingestellt. Und dann natürlich klar, sollte, wenn möglich, die Wirtschaft weiter wachsen, dass wir uns alle halt auch noch häufiger ins Auto setzen, in den Uber setzen und vor allen Dingen, dass wir halt noch häufiger bestellen und vielleicht dann immer mehr die Küche mal kalt lassen.
Du bist zum Glück in den USA unternehmerisch tätig und jetzt nicht mehr hier bei mir. Deswegen kann ich jetzt was in Deutschland gründen, ohne dass wir direkte Wettbewerber werden. Wie kann ich jetzt als deutscher Unternehmer, der gerne gründen möchte, von dem, was du da machst, profitieren? Soll ich eine Uber-Advertising-Beratungsagentur gründen oder soll ich, wie kann ich da jetzt von diesem Advertising-Rush?
Also ich glaube, es wird sicherlich tatsächlich irgendwann ein Ecosystem geben, über Retail-Media oder auch Mobility-Media. Ja? Das wird sicherlich gehen, wie das die Search-Agenturen gab und die Agenturen, die es vielleicht rund um Amazon gibt. Das wird es mit sicherlich auch für Uber geben oder für die Kategorie Retail-Media und Mobility-Media geben. Auf der Retail-Media-Seite, wenn man mal realistisch ist, ich glaube, in den USA gibt es aktuell 400 Retail-Media-Networks. Mhm. Ein Werbetreibender wird nicht 400 nutzen. Ja? Er wird vielleicht 7-8 nutzen. Und demzufolge gibt es einen Beratungsbedarf, welche nutze ich, und B, eine Konsolidierungsnotwendigkeit. Und das wird es auch irgendwann mal in Deutschland geben. Ja? Auf der Mobility-Media-Seite, wie gesagt, Autos werden irgendwann mal selbst fahren, Autos werden das nächste Wohnzimmer werden. Da wird irgendwann auch ein deutlicher Beratungsbedarf auf der Agenturseite und Werbetreibendenseite entstehen. Also auf der Service-Seite, glaube ich, wird sich viel bewegen. Unsere Industrie, glaube ich, die entwickelt sich so in Wellen, ja. Wir hatten mal früher, war das Jahr vom Handy, ja. Das hat es dann ein paar Jahre gedauert, bis es dann endlich soweit war. Dann war es das Jahr von Video. Jetzt ist das Jahr oder die Zeit von Retail Media in Zukunft von Mobil. Also unsere Branche wird sich in Wellen bewegen und demzufolge gibt es immer wieder Chance, was Neues aufzubauen.
Ich weiß noch, als damals Google mit den Google Ads an den Start ging, dann haben dann eine Zeit lang irgendwie Agenturen bis zu 25% Kickback bekommen, wenn sie Kunden ongeboardet haben, die dann irgendwie AdWords schalten. Könnte sowas auch eine gute Idee sein, bis ihr sagt, dass ihr eure lokale Salesforce aufgebaut habt, über Kickback vom Mediabudget Agenturen zu...
Also was wir machen in manchen Ländern, in denen wir keine eigenen Mitarbeiter haben, wir haben tatsächlich, wir nennen es Channel Partner, also Dritte, die tatsächlich dann die Sales-Funktion für uns übernehmen. Also ich glaube, ein Sales-Haus in Deutschland würde man, glaube ich, das bezeichnen. Und das Modell wäre durchaus auch vielleicht auch in Deutschland denkbar. Kann man sich mal drüber unterhalten. Also es ist schon so, dass wir nicht in allen, Uber ist in mehr als 70 Ländern aktiv. Wir werden nicht in allen 70 Ländern eine eigene Salesforce haben. Das ist völlig unrealistisch. Ja. Und deswegen werden wir drei Kategorien haben. In den größten Ländern haben wir eine eigene Salesforce. Mhm. Dann gibt es eine zweite Kategorie in Ländern, in denen wir mit Dritten zusammenarbeiten, Channel-Partner. Und es wird dann die dritte Kategorie von Ländern geben, in dem es rein programmatisch läuft, also Self-Service.
Habe ich soweit verstanden, finde ich sehr gut, finde ich sehr einleuchtend, finde auch gerade diesen Vorteil First Party und kennst die Destination, kennst du wie das Verhalten, kennst aus Uber Eats vielleicht sogar die History, was jemand schon bestellt hat. Gibt's noch ein Thema, das wichtig ist für die Zuhörenden?
Also ich glaube, was noch meine Erfahrung zeigt, ist so ein bisschen, was wir machen, ob es Retail Media ist oder Mobility Media ist, ist was Neues. Mhm. Ja? Und mit was Neuem kommt immer so ein bisschen Risiko. Ja, weil du musst ja das Budget wegnehmen von dem, wo du es heute hast, hin zu dem, wo du es in Zukunft haben möchtest. Ja? Und damit hast du Veränderungen, damit hast du Risiko. Und ich glaube, da ist so ein bisschen der Aufruf, vielleicht auch an die Zuhörer, einfach mal ein bisschen mehr Risiko einzugehen und mal ein bisschen zu probieren. Ja? Ist ein spannendes Thema, aber man muss ein bisschen Risiko eingehen. Aber es lohnt sich. Und da, glaube ich, sieht man auch so ein bisschen kulturelle Unterschiede, dass manche Länder mehr bereit sind, ins Risiko zu gehen, andere noch ein bisschen mehr defensiv unterwegs sind. Und unsere Industrie bewegt sich so schnell, sodass sich Risiko eingehen normalerweise nicht lohnt.
Ich glaube, du hast ja schon in der Vergangenheit ein paar sehr, sehr spannende unternehmerische Sachen gemacht. Auch jetzt überzeugst du mich mit deiner Sicherheit, dass es eine gute Idee ist, was du gerade machst. Insofern, mich hast du auf jeden Fall an Bord. Ich freue mich drauf, wenn ich das Produkt hier auch in Deutschland öfter sehe. Wird mich wahrscheinlich auch freuen, wenn es noch mehr Ubers in Deutschland geben würde. Aber zumindest das Thema Uber Eats, da bin ich sozusagen bin ich schon tief drin als Konsument. Ganz, ganz lieben Dank, dass es uns geholfen hat. Das hat mir nochmal viele neue Perspektiven zu dem Thema eröffnet und ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Das war's für diese Woche. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut auch unbedingt mal rein, was wir so für andere Episoden hier vom OMR-Festival aufgenommen haben. Wir hatten ganz tolle Gästinnen und Gäste hier im Gespräch. Und falls du da nichts findest, was unwahrscheinlich ist, dann drück auf den Abonnieren-Button, denn dann ist vielleicht die Folge nächste Woche genau die dir gefehlt hat, zum Glück. Insofern, hab eine wunderschöne Woche. Ich verabschiede mich mit lieben digitalen Grüßen von
Marc
und von Christoph. Ciao.